Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Die eine oder andere Person wird wahrscheinlich wissen, dass ich bei AppScale die Programme verkaufe oder beziehungsweise hier verantwortlich bin für den ganzen Vertriebsbereich. Und wenn ich mir einen perfekten Vertriebler bauen müsste, der vielleicht mit mir an meiner Seite arbeiten würde, dann käme wahrscheinlich ziemlich nahe die Persona Christopher Schubert raus. Christopher Schubert ist der Gast, den wir heute hier haben, und Christopher ist aktuell der Sales Director bei Charles, einem wahrscheinlich jedem gänglichen WhatsApp-Marketing-Tool. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil Christopher also wirklich sehr, sehr hart dafür gearbeitet hat, für den Job, wo er jetzt gerade ist. Damals hat es angefangen, dass er beispielsweise Versicherungen verkauft hat und da einfach auf Parkplätzen von Real seine Nummer an die Windschutzscheibe geklebt hat und wusste, der Deutsche, der wahrscheinlich Angst um sein Auto hat, ruft auf jeden Fall an, um diese dann sozusagen zu closen. Hat dann seinen Weg gefunden über Retail, also über den Retail-Bereich bei Zara angefangen, ganz normal auf der Fläche hochgearbeitet bis zum Country-Manager im Fashion-Bereich, was schon sehr, sehr besonders ist, mit jemandem, der da gar keine Vorerfahrung hat, bevor er dann sozusagen zu Charles gewechselt ist. Auch einfach extrem spannender Bereich, es ist in aller Munde, das Unternehmen ist stark finanziert, auch stark gewachsen, kranke Cases und eben auch eine sehr besondere Nische, in der sie halt unterwegs sind. Aber es ist natürlich irgendwie auch spannend zu sehen, dass Christopher irgendwie Mitarbeiter 9 war und sie zwischenzeitlich auf 90 Mitarbeiter eben gewachsen sind. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Wir ordnen auch so ein bisschen die Kollegen aus Wien mit ein oder generell den Markt, wie der Kollege in Wien einfach einzuordnen ist. Hat Christopher eine ganz klare Meinung zu. Sie sind eher sozusagen ein bisschen mehr Gentleman-like unterwegs und sehen sich technisch klar als sozusagen den Vorreiter, weil es uns einfach sehr gefreut hat, auch einen anderen zweiten WhatsApp-Anbieter hier zu platzieren, der auch in aller Munde ist. Das heißt, auch wieder eine kleine Meilensteinfolge für den Podcast. Ja, ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Viel Spaß. Und einen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr wird E-Commerce Decoded von Chatarmin unterstützt. Chatarmin ist ein WhatsApp-Marketing-Tool, speziell gemacht für E-Com-Brands. Über 400 Marken wie Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs benutzen Chatarmin bereits, um Kunden wirklich einfach, sehr einfach über WhatsApp zu erreichen. Von Marketing über Automatisierungen bis hin zu Service, da geht eigentlich fast alles. Und das Tool integriert sich nahtlos in Shopify, Klaviyo und eigentlich alle gängigen E-Commerce-Tech-Stacks. Daher meine Empfehlung, nach dem Podcast gerne mal abchecken. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Christopher Schubert von Charles. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Freut mich auch. Hi.
Herzlich willkommen. Wie geht's? Wie geht's? Freut mich wirklich sehr, dass du heute hier bist.
Trotz Schneechaos.
Eigentlich. Ja, das größte gelogene Schneechaos, glaube ich, was jemals erfunden wurde.
Wahrscheinlich zumindest für Kölner Verhältnisse.
War wahrscheinlich wieder die Bild. Nee, aber sozusagen eigentlich, vielleicht als Hintergrund, es war heute irgendwie ein riesengroßer Schneesturm angekündigt und Herr Schubert und ich hatten noch telefoniert, ob es denn klappt mit der Anreise, und dann heute Morgen gar nichts, irgendwie 2, 3 Regentropfen auf dem Boden, aber nichts Besonderes. Deswegen freut mich sehr, dass du hier bist. Wie geht's dir denn?
Sehr gut, sehr gut. Gut ins neue Jahr gestartet, und wir haben es vorhin schon besprochen, schon jetzt gerade noch sehr, sehr ruhig alles, aber ich denke, ab nächster Woche wird wieder mit Vollgas durchgestartet und dann Geschäft gemacht.
Sehr, sehr geil. Vielleicht, wir haben die Frage lange nicht mehr am Anfang gestellt, weil manchmal gibt es auch gar keine Touchpoints, aber weiß irgendwer noch, woher wir uns kennen oder wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
Also ich würde, glaube ich, sagen, also Marvin, ich kenne es, glaube ich, am längsten von uns. Ich glaube, in der Zeit, 21, 22, hatten wir auf jeden Fall mal einen Touchpoint oder einen Call, ja, wo es darum ging, was macht Charles eigentlich, und ja.
Safe. Also ich glaube, ich kenne sogar nur Adi noch ein bisschen länger als dich von Charles oder Damien oder so. Einen von beiden auf jeden Fall. Wir waren irgendwo mal in einem Keller vom Café de Paris in Köln, wo irgendeine Veranstaltung war. Ich glaube, da haben wir uns das erste oder zweite Mal dann gesehen. Ja.
Genau, wir haben so eine Entscheidungsdinner-Reihe gemacht, damals zusammen.
Ja.
Da war genau Adi, Andreas und ich waren da, ja, Café de Paris. Ja, war sehr gut. Yes. Guter Keller.
Woher kennt ihr euch?
Ich glaube tatsächlich dann das erste Mal irgendwie, glaube ich, auf irgendwelchen Messen über den Weg gelaufen, und für mich war das früher, also ich hatte ja irgendwie vielleicht ein paar Startschwierigkeiten im E-Commerce oder im Online-Marketing. Da waren Messen für mich immer früher irgendwie die Hölle, aber ich weiß auf jeden Fall immer noch, dass du einen immer sehr, sehr herzlich aufgenommen hast und herzlich begrüßt hast. Das heißt, ich glaube, OMR 2023 müsste es gewesen sein. Ich glaube, da hattet ihr auch einen Stand. Das war ja, wir kommen da jetzt im Verlauf des Gesprächs mal drauf zu sprechen, auch irgendwie sozusagen eine wilde Phase bei euch. Ja. Das heißt sozusagen, da war, glaube ich, so der erste Touchpoint, und ich glaube dann ja, lieben gelernt, haben wir uns dann sozusagen auf der DMX-Go, haben wir, glaube ich, das erste Mal irgendwie mal wirklich 1,5-2 Stunden Zeit verbracht und haben irgendwie gemerkt, ähnlicher Schlag Mensch so ein bisschen und irgendwie sozusagen seitdem immer wieder im Kontakt geblieben. Wir wären fast zusammen in Skiurlaub gefahren.
Man vielleicht weiß,
so ging das schon. Ja,
halt. Doch.
So.
Auch im selben Zimmer.
Auf jeden Fall. Aber das vielleicht als Hintergrund. Aber um uns, um unsere Beziehung soll es heute gar nicht gehen. Vielleicht ein bisschen im weiteren Verlauf. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir heute eine wahrscheinlich sehr, sehr spannende SaaS-Company, vielleicht einer der spannendsten SaaS-Companies in Deutschland, hier mit sitzen haben. Das heißt, vielleicht bevor wir einfach reinstarten und auch deinen Weg so ein bisschen von hinten aufrollen, hol die Leute vielleicht gerne einfach einmal kurz ab, stell die Company, mit der du heute hier bist, einmal kurz vor und vielleicht kannst du einen groben Scope geben, wie groß das Ganze ist, einfach nur, damit die Leute vielleicht am Anfang ein wenig gehuckt sind.
Ja, genau. Also Christopher bin Sales Director bei Charles, bin jetzt quasi seit fast 5 Jahren dabei, also fast seitdem es uns gibt, war Mitarbeiter Nummer 9. Mittlerweile sind wir etwas mehr als 50 Mitarbeiter bei Charles und machen WhatsApp-Marketing unter anderem. Das heißt, in der Evolution kommen wir später vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf, wo ging das Ganze los, dann über welche Touchpoints bis hin zu, was ist es eben heute und was ist auch so ein bisschen der Ausblick. Aber genau, wir sind Unternehmen aus Berlin und mittlerweile extrem erfolgreich, vor allem in Europa, aber auch außerhalb von Europa, was das Thema WhatsApp betrifft und eben auch noch andere Messenger-Kanäle, die wir mittlerweile adaptiert haben.
Vor allem, man muss auch sagen, ihr fokussiert euch so ein bisschen, glaube ich, auf den Enterprise-Kunden. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, welche Art an Champions-League-Kunden ihr mit eurer Softwarelösung bedient, dass man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, wer da so hintersteht.
Ja, gerne. Also erstmal vielleicht einmal, wir bedienen quasi alle Kunden. Das heißt, unabhängig, ob ich ein Enterprise oder ein Enterprise-Kunde bin oder ob ich eine D2C-Company bin. Das heißt, am Ende jedes Unternehmen, was irgendwie Conversational Commerce machen wollen würde, das bedienen wir. Also ob ich 1 Million Euro Umsatz mache oder 1 Milliarde, wir decken quasi eigentlich jeden Scope ab. Ich glaube, in der Unterschiedlichkeit ist nur so ein bisschen halt die Spezifizierung und die Individualisierung dann, was ich halt von der Software haben möchte oder erwarten möchte, wo sich die Spreu vom Weizen trennen kann. Aber im Prinzip ist es quasi alles. Aber um jetzt auch 1, 2 Enterprise-Namen zu droppen, die Vorlage kann ich natürlich nicht irgendwie liegen lassen. Sind es halt Volkswagen, BMW, die L'Oreal-Gruppe, mit denen wir quasi zusammenarbeiten. Und ja, wo wir extrem stolz sind, quasi auch in diesen Markt erfolgreich eintreten zu können oder getreten zu sein. Und auf der D2C-Seite sicherlich auch extrem spannende Brands wie Worst Behavior, wie Snox, wie Pulay, also wirklich auch die Pioniere und extrem starke D2C-Brands.
Sehr, sehr geil. Kommen wir, glaube ich, im weiteren Verlauf nochmal wieder zu diesem Punkt genau zurück. Für mich ist es vielleicht irgendwie alt, weil ich eben auch bei uns den ganzen Sales-Bereich verantworte und auch eben irgendwie vorantreibe. Gibt's wenige Leute, wo ich irgendwie denke, so von wegen so, ey, das sind wirklich irgendwie kranke Vertriebsmaschinen, irgendwie, den sieht man einfach so an, die können verkaufen, die haben es irgendwie in dem Thema einfach drauf, die können sich gut ausdrücken, die sind charmant, die sehen auch ganz gut aus. Und du bist halt so einer, wo ich sagen würde, ey, da trifft alles drauf zu. Und wenn ich irgendwie vielleicht denken würde, mit wem würde ich vielleicht irgendwie mal ein Coaching machen wollen, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, du guck mal über die Schulter und sag mal, was ich falsch mache. Das heißt sozusagen, du hast dir schon einen guten Ruf in der Szene irgendwie erarbeitet, dass du, glaube ich, das, was du machst, auch sehr, sehr gut kannst. Meistens im Leben ist es aber nicht so, dass man mit diesen Skills geboren wird. Also man wächst da irgendwie auch irgendwie so immer ein bisschen mit rein. Jetzt frage ich dich so ein bisschen persönlich, war das irgendwie bei dir trotzdem dann vielleicht schon früher immer irgendwie schon so das Ding, dass du irgendwie einfach so ein Gen hattest zu verkaufen? Oder wie war irgendwie dein Hang zum Verkaufen? Weil das treibt ja so ein bisschen so dein ganzes Leben durch.
Absolut. Also ich würde sagen, bei mir kommt das eher aus dem Sport. Also ich war schon mit sehr jungen Jahren sehr sportlich unterwegs, immer sehr kompetitiv und habe immer links und rechts geschaut, okay, ne, wer ist da neben mir und wie kann ich irgendwie besser werden und wie kann ich ihn abhängen. So, das waren immer so Sachen, mit denen ich mich quasi so persönlich beschäftigt habe auf der sportlichen Ebene, auch wenn es irgendwie natürlich im Team passiert ist. Und ich glaube, das war auch so das prägende Element in dem Übertrag dann in das Business. Und ich sag mal, welchen kompetitiveren Bereich gibt es als halt Sales, ne? Also da gibt es halt nicht irgendwie 50 Shades of Grey, ne? Also natürlich, Sales kann auch sexy sein, aber das ist halt ein Numbers Game, ne? Also entweder du schaffst die Zahl oder du schaffst die Zahl nicht. Und entweder beim Fußball, du schießt das Tor oder du schießt es nicht. Also du, ne? Du gewinnst oder du verlierst. Und das war halt mein großer Übertrag dann in quasi das Business, dass ich halt eine enorme Bestätigung daraus gezogen habe und ja, da einfach halt brutal durchgehen kann.
Das heißt sozusagen, das war immer schon so ein bisschen so Teil deines Lebens. Ja. Deinen ersten, sag ich mal, die erste Übersetzung von Fußball oder Sport in, sag ich mal, Geschäfte war dann irgendwie, da gibt es irgendwie ein paar lustige Geschichten, dass du irgendwie dass du angefangen hast, Versicherungen zu verkaufen oder Handyverträge oder sowas, und dann bist du irgendwie hingegangen auf einen Realparkplatz und hast die Leute da wirklich einfach eiskalt irgendwie am Hähnchenwagen wahrscheinlich irgendwie noch angesprochen und gesagt, hey, brauchst du nicht irgendwie, was ist eigentlich mit einer BAV oder wie sieht's eigentlich mit der Berufshaftpflicht aus oder sowas?
Ja, also nach der Schule habe ich quasi anderthalb Jahre Versicherung gemacht, ja, und das war sicherlich so ein Einstieg da drin. Und was wir damals eben unter anderem gemacht haben, also was heute irgendwie so klassische Kaltakquise ist, ne, so mit einem Call, das haben wir dort auf einem anderen Level gemacht. Wie du eben sagst, genau, wer es noch kennt, damals Real, ne, waren auf dem Realparkplatz. Ich habe mich dann da quasi in meinem Golf 3 Sonderedition Pink Floyd hingestellt und geguckt, wer fährt da vorbei. Gewartet, bis die Person geparkt hat. Dann habe ich einen Zettel geschrieben mit der Telefonnummer, und natürlich, wir als Deutsche sind natürlich sehr empfindlich, was unser Auto betrifft. Wenn eine Telefonnummer hinter dem Scheibenwischer klemmt, 99% werde ich zurückgerufen. Und dann ging es eben los in der Akquise, im Skript. Ja, hab dich leider nicht mehr erwischt, dachte aber, wäre ein super Fit und so weiter. Das heißt, genau, da habe ich versucht, die eine oder andere Versicherung zu verkaufen. Anderthalb Jahre, wie gesagt, ich mache jetzt das, was ich mache. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, obviously, aber ja, witzige Erfahrung und spannende Erfahrung, die ich da mit 19 irgendwie gemacht habe.
Aber wie war denn dann dein weiterer Werdegang? Weil wenn man sich das LinkedIn-Profil beispielsweise anschaut, ist das ja schon sehr Retail-getrieben. Ja. Bitte da vielleicht noch eine kleine Einordnung geben, weil... Ja. Im ersten Moment denkst du vielleicht nicht, okay, wenn du irgendwie krass bei Retailern bist, dass Sales die wichtigste Funktion sozusagen da jetzt ist, die irgendwie gebraucht werden kann oder so. Aber ich glaube schon, dass man da auch sich gut weiterentwickeln und viel lernen kann.
Total. Das war immer das, was mich getrieben hat, weil ich wollte immer was machen, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich hatte damals, als ich dann eben mit Versicherung aufgehört habe, hatte mich jemand gesagt, ey, guck mal, ich war ja gerade irgendwie bei Zara, hab gesehen im Schaufenster, die suchen irgendwie Leute. Und ich gesagt, Mensch, Zara, eigentlich ganz coole Sachen. Versuche ich es doch mal. Und dann habe ich dort gestartet als 25-Stunden-Kraft, also in Teilzeit. Und das hat dann ganz gut funktioniert, dass ich eben auch gesehen habe, okay, eine Perspektive, der Ausblick ist da. Und so bin ich dann eben meinen Weg gegangen von Zara, Vollzeit, Abteilungsleiter, bis hin zu Esprit, wo ich dann Einkauf gemacht habe, Benelux, Deutschland, Europa. Dann war ich bei Mango als Area Manager, habe die Megastores verantwortet und eben zuletzt dann in der S. Oliver Gruppe als Country Manager, wo ich Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortet habe, also alle Retails, alle Outlets. Und wie gesagt, das immer aus einem sehr kompetitiven Gedanken, dass ich mich immer damit beschäftigt habe, okay, ne, was kann ich als nächstes erreichen, so was ist mein nächstes Ziel und wie setze ich mir das, wie gehe ich das an, mit wem gehe ich das auch an, um das natürlich auch gemeinschaftlich dann voranzutreiben. Aber das war so mein Weg dann dadurch. Ja, bis dann 2021 oder 2020 war dann der Kontakt, dann irgendwann Charles in mein Leben kam.
Aber man muss ja schon irgendwie so ein bisschen sagen, du hast dich dann von der Fläche, sagen wir mal vom Verkaufen auf der Fläche, hochgearbeitet bis ins höhere Management. Das ist ja schon ein besonderer Werdegang in, glaube ich, irgendwie 7 Jahren oder 6 Jahren oder sowas, glaube ich, war das ja ungefähr. Also vielleicht kannst du irgendwie noch so grob irgendwie erzählen, wie war das denn so ein bisschen für dich? Das hört sich jetzt so einfach an, aber irgendwie, keine Ahnung, da kommt irgendwie ein Typ, der ein bisschen was drauf hat um die Ecke, der geht dann irgendwie erstmal auf die Fläche, wo man erstmal denkt, irgendwie vielleicht bleibt man da irgendwie stagnationstechnisch ein wenig hängen, und irgendwie am Ende verantwortest du irgendwie recht große Bereiche, die schon einen Impact haben, weil irgendwie Retail ist am Ende immer noch sehr, sehr wichtig für diese ganzen Unternehmen. Ja. War das für dich dann irgendwie einfach so, das ging von der Hand, oder hast du dir auch manchmal so gedacht, so, ey, geistkrank, was hier abgeht?
Ja, natürlich. Also natürlich, wenn ich mich umdrehe oder auch immer mal ein bisschen zurückblicke, dann erfüllt mich das natürlich schon mit Stolz, zu sagen, okay, ne, was ich da erreicht habe. Aber ich habe immer versucht, mich so ein bisschen, ich lege auch gleich 3 Euro hier auf den Tisch, mich eher so davon treiben zu lassen, irgendwie, ne, der Pokal von gestern ist der Kompost von morgen. Also von daher, ich kann mir nicht wirklich viel kaufen von dem, was ich dort erreicht habe, sondern schau eben, was kann ich als nächstes erreichen und wie bestätige ich die Leistung und kann noch besser werden. Das sind so die Sachen, die mich getrieben haben. Aber klar, damals auf der Fläche, ich meine, man kann sich das kaum vorstellen, man hat bei Zara damals noch beraten, ja, also heute sind dann wahrscheinlich oftmals mehr Teile auf dem Boden als irgendwie auf den Warenträgern. Und allein das war auch schon wieder, ne, so ein bisschen Vertrieb. Dann, genau, Vertrieb, zu sagen, okay, ne, wer verkauft denn die meisten Anzüge am Wochenende, ja, und das habe ich öfter mal gewonnen. Und deswegen konnte ich mich natürlich darüber immer wieder ja, neue Motivation sammeln und wurde dann entsprechend auch gesehen. Ne? Das heißt, es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass du natürlich zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst, dass du auch die richtigen Menschen um dich herum brauchst, die dich dann eben auch führen, fördern und halt auch weiterlassen. Und die hatte ich glücklicherweise immer um mich herum. Und das, was ich beeinflussen konnte, das habe ich versucht maximal zu beeinflussen mit meiner Leistung. Und ja,
hat wohl ganz,
das hat ganz gut geklappt. Ja.
Jetzt ist es. Aber wie ist dann sozusagen der Weg von, ich mache nur Retail auf der Fläche, vielleicht dann irgendwann ein bisschen mehr Management-Positionen, auf einmal zu einem SaaS-Startup zu gehen?
Vielleicht wichtig zu, da vielleicht die, das ist jetzt auch meine Frage gewesen, bevor wir da so ein bisschen reinkommen, kannst du vielleicht irgendwie kurz in, am Ende gibt es so ein Gap von, glaube ich, 2019 bis 2021, bis du zu Charles gegangen bist. Kannst du vielleicht irgendwie einfach einmal grob die Entstehungsgeschichte von Charles, vielleicht bis 2021, bis du reinkommst, so ein bisschen wiedergeben, damit man sich so versteht, okay, während deinen letzten anderthalb, zwei Jahren bei S. Oliver entsteht da irgendwie in Berlin eines der irgendwie interessantesten SaaS-Startups in Deutschland und wann irgendwie so ein bisschen so der Punkt kommt, dass man gesagt hat, okay, ich switch da so ein bisschen rüber. Aber man muss ja vielleicht erstmal so die Gründung ein wenig verstehen.
Genau, gibt's auch eine ganz witzige Verbindung, dass 2019 oder 20 war das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kam mein damaliger Chef bei S. Oliver ins Büro und sagte, Christopher, du glaubst es nicht. Ich hab am Wochenende, ich habe mir quasi Kaschmir-Sweater bestellt über WhatsApp. Wie krank ist das denn? Ja, total geil, geile Qualität und so weiter. Ich sagte, okay, warte mal, das muss ich auch mal, also, ne? Was denn, wo denn? Ja, hier bei Charles. So, dann habe ich das selbst mal probiert und dachte, okay, wie geil ist das denn? Ja, so, das war mein erster Berührungspunkt mit Charles, mit der Marke Charles.
Aber war das dann Charles oder war das denn ein Händler, der sozusagen das
ungewollt hat? Nee, das war Charles, weil die anfängliche Vision ja von Adi und Andreas, als sie im Urlaub waren und darüber nachgedacht haben, okay, was ist so das nächste große Ding im Commerce, sich eben gesagt haben, okay, ne, Conversational Commerce, weil es findet extrem viel in WhatsApp statt, aber es findet nicht wirklich Business in WhatsApp statt. Und dann haben die Jungs eben gesagt, okay, lass uns doch eine Marke bauen, die nur auf WhatsApp stattfindet. Und die Jungs und also ich inklusive finden Uniqlo ganz cool, haben gesagt, okay, lass mal Premium Basics auf WhatsApp verkaufen. Ja, das heißt, die Jungs haben dann eben die ganze Klamotte gesourced in Portugal, Samples angelegt, Designs gemacht und so weiter und so fort. Im Übrigen, hey-charles.com gibt es immer noch, das heißt, kann man immer noch Klamotten da kaufen. Mein T-Shirt ist auch von Hey Charles. Können wir vielleicht nachher noch einen Discount-Code hier einblenden. Genau, und haben am Anfang quasi dann über WhatsApp verkauft. Und am Anfang war es natürlich noch extrem komplex, ne? Das heißt, hatten Shopify-Store auf, hatten das DL-Portal auf, hatten quasi eine WhatsApp-Oberfläche auf und so weiter. Also alles sehr, sehr kompliziert. Aber die Kunden haben es halt geliebt. Wir gesagt haben so, ey, wie cool ist denn die Experience, dass ich quasi direkt in WhatsApp das verkaufen konnte. Weil die Idee war halt im Sinne von des Concierge-Service, ne? Gerade bei Basics, wenn ich es nochmal sage, hey Charles, bitte nochmal die, also bitte schick mir nochmal drei Boxershorts. Ne? Ich kenne dich, ich kenne deine Größe und somit brauche ich eben nur noch im Replenishment-Gedanken quasi meinem Charles schreiben und der schickt mir dann die Sachen zu. Ne? Bekommt quasi Order Confirmation, Tracking Notification direkt in einer Konversation, end-to-end. Und das war der Gedanke da hinten dran.
Verrückt, und ich habe das irgendwie so im Kopf, dass es halt für Captain dann sozusagen diesen Chatbot gebraucht hat oder der sozusagen dafür gebaut wurde, weil das ist ja Adis Background dann zumindest in dem Fall.
Ja, genau, Adis Background dann bei Captain, aber wie gesagt, dann im Übertrag zu Charles nochmal mit der Story, die ich erzählt habe. Und dann war es natürlich so, dadurch, dass es halt extrem viel Aufsehen erregt hat, dass immer mehr Unternehmen gesagt hat, ey, sag mal, mit wem macht ihr das denn eigentlich?
Ja? Das war dann so 2020 oder was? Oder 2019? Wo?
Genau, das war 2020, ja. Das heißt, 2020 war dann der Pivot, wo die Jungs gesagt haben, ey, lass uns doch nicht nur uns enablen, sondern lass uns Brands enablen, das zu tun. Und dann war eben 2020, das unter dem Radar entwickelt wurde, eben die Software, die heute eben Charles ist, also damals nochmal ein bisschen anders vom Schwerpunkt. Und im Laufe von 2020 habe ich dann, da gibt es unterschiedliche Geschichten von Andreas und von mir, wer wen kontaktiert hat, aber auf jeden Fall haben wir uns bei LinkedIn gefunden und haben dann eben so den Austausch gestartet. Der über, ich weiß nicht, 6-7 Monate ging, bis wir dann zueinander gefunden haben, weil ich sag mal, ich kam natürlich aus einer sehr komfortablen Situation als Country Manager bei S. Oliver und dann, okay, gehst du in ein Startup, wo irgendwie 8 Leute sind, in einer Zweiraumwohnung in Berlin, ja. So, ich sitze hier, von daher, ich habe dieses verrückte Experiment gemacht, bereue heute keinen Tag, das gemacht zu haben, aber das war natürlich schon eine spannende Reise dann, wo zu Beginn, wo ja viele, viele lustige Sachen dann passiert sind und ja, extremes Wachstum passiert ist.
Aber wieso kannst du das? Also nur weil du jetzt irgendwie jetzt heute das machst, heißt es ja nicht, dass du es da, also dass dein Weg damals schon so bestimmt war, dass du es irgendwie mal machen kannst. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es zwei Bereiche zum Verkaufen gibt, die nicht unterschiedlicher sein können, dann ist es irgendwie einmal skalierende Softwarelösungen und irgendwie Country Manager, wo du eher auf People-Themen guckst und schaust, ey, okay, stimmen die Absätze und Co. und wie kann ich da irgendwie vielleicht eher sozusagen an den System optimieren zu, okay, ich verkaufe jetzt richtig aktiv wieder so eigentlich deinen Einstieg wieder in die Fläche und zu sagen, hey, okay, ich muss wieder rausgehen, ich muss die Leute finden, was braucht sie, wie kann ich der Person vielleicht den Need genau erfüllen? War das für dich irgendwie einfach klar, dass du das kannst oder wo kommt das Selbstbewusstsein her zu sagen, ja, okay, ich bin Country Manager, aber ich kann auch Software verkaufen?
Also am Ende habe ich mir gar nicht so sehr die Frage gestellt, sondern eher nur gemacht, als zu viel drüber nachgedacht. Weil für mich war die Aufgabe viel, viel spannender. Ich habe davor auch niemals ein Shop-Menü zusammengestellt für Benelux, ja. Vor allem halt für Damenklamotten. Das heißt, bei Esprit habe ich ja quasi auch die Damenkollektion eingekauft für Benelux. War am Anfang so, wie soll ich das machen? Ja, also ich trage offensichtlich ein paar andere Sachen. Aber ich habe gesagt, okay, das ist eine Herausforderung, die nehme ich gerne an und das mache ich. Ja, und das will ich auch schaffen. Und dasselbe war auch im Übertrag dann bei Charles. Ich gesagt habe, okay, was kann ich verlieren? Also am Ende, ich kann nur gewinnen, dass ich persönlich besser werde. Und das ist, glaube ich, am Ende passiert und deswegen habe ich mir das zugetraut, habe da nicht irgendwie an mir gezweifelt und das hat dann eben ganz gut funktioniert. Ich weiß noch, am Anfang die ersten Calls, ne, die dann halt mit, also in jedem Call war ich mit Andreas dann zum Beispiel und dann dachte ich immer so, ach, denn jetzt musst du ja irgendwie aus der Komfortzone raus, jetzt musst du das irgendwie pitchen, bist aber selbst noch nicht so sicher, aber am Ende, wie gesagt, ne, gemacht, gelernt und ganz gut funktioniert wieder.
Was war das für ein Unternehmen, wo du dann ankamst? Also du hast gerade eben schon kurz gesagt, irgendwie Zwei-Zimmer-Bude irgendwie in Berlin, also irgendwie von, keine Ahnung, Konzernstruktur, wahrscheinlich mit einem schönen Außendienstauto und sonst irgendwas, kommst du dann wieder zurück irgendwie auf Level 0 eigentlich fast. Klar, man muss sagen, Adi hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen sozusagen hier in Köln dann schon aufgebaut gehabt. Das heißt sozusagen, es war jetzt vielleicht nicht ganz bei Null, aber trotzdem so Aufbruchsstimmung herrscht dann ja am Ende immer wieder in solchen ganzen Geschichten. Du hast dich dann dafür entschieden, dann zu Charles zu wechseln und wie ging es dann so ein bisschen weiter? Was für ein Unternehmen hast du vorgefunden? Ja, wie sahen vielleicht so die ersten 2-3 Monate aus für dich?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und witzig, rückblickend, weil, wie gesagt, ne, du kommst halt in so ein, also es war wie so ein Coworking-Büro, wo wir halt zwei Räume hatten, noch einen zusätzlichen Meetingraum, so eine Gemeinschaftsküche, dann war, das war ja quasi zu Zeiten von Corona.
Der redet einfach gerade über unser Büro.
Genau. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist euer Büro.
Im Raum mehr.
Ja, ihr seid schon weiter. nee, und dann saßen wir halt in dem einen Raum, Adi mit Team, was quasi Creative, was quasi Product und Dev betrifft, jetzt ohne das zu groß zu skizzieren, das waren zwei Leute, einer im quasi Marketing-Creative-Bereich, Adi, und im anderen Büro saß quasi eine Werkstudentin, Andreas rechts von mir und ich links, und ich saß quasi direkt mit dem Rücken zum Fenster und einen Meter vom Fenster fuhr die Straßenbahn oder beziehungsweise die U-Bahn-Linie immer lang. Das heißt, es war auch immer extrem laut im Hintergrund und dabei habe ich dann halt meine Sales Calls gemacht. Während andere dann quasi durch den Raum gegangen sind und zur Mittagspause gegangen sind, habe ich da quasi fleißig mit anderen Menschen, Unternehmen telefoniert oder gecallt. Ja, so sahen die ersten Tage aus.
Du hast es eben im Vorgespräch schon so ein bisschen so durchsickern lassen, dass halt irgendwie ihr ja einen Markt geformt habt oder beziehungsweise Zugang zu einer Technologie irgendwie hergestellt habt, den es vorher in so einem Umfang eigentlich gar nicht gab. Und als du dann ja, glaube ich, 2021 reingejoint bist, wurde schon klar, okay, hey, ihr werdet Kapital aufnehmen und ich glaube, du kamst dann ja auch genau in diese Series A-Phase mit rein. Was war das vielleicht für eine Phase für das Unternehmen? War das irgendwie ultra stressig? Wofür hat es dieses Kapital vielleicht dann irgendwie auch in dem ersten Schritt gebraucht, um halt irgendwie diese Wege zu gehen? Vielleicht kannst du so ein bisschen reinhören, weil ich glaube, das war halt auch so ein bisschen genau der Punkt, wo Charles dann irgendwie auch in aller Munde gekommen ist. Also es gab ja dann irgendwie im OMR-Podcast hat Philipp Westermeier irgendwie dann von euch erzählt, dann egal auf welche Messe man gegangen ist, ihr wart irgendwie am Start. Also sozusagen das Thema WhatsApp-Kommunikation und Charles war irgendwie recht weit oben in der Wahrnehmung vom deutschen E-Commerce oder vom deutschen Online-Marketing. Aber der Weg bis dahin geht dann meistens irgendwie durchs Funding. Wie habt ihr dieses Funding vorangetrieben? Was war das für eine Zeit für dich? Ist das überhaupt was, wo du sagen würdest, das ist irgendwie jetzt noch relevant? Vielleicht kannst du das so ein bisschen einordnen, weil ich das sehr, sehr spannend finde.
Auf jeden Fall, also erstmal, wann habe ich gestartet? Im März 2021. Mhm. Da haben wir quasi gerade unsere Pre-Seed gemacht. Mhm. Ja, also die Series A, die kam deutlich später. Ja. Dann im darauffolgenden Jahr. Also in der Pre-Seed begonnen. Und dann, wie du schon richtig sagst, war es eben so, dass es nicht mehr, ne, also heute ist WhatsApp-Marketing schon deutlich etablierter. Ne? Das heißt, ich kann mich in den Windschatten von etwas werfen und quasi mit wenig Ressourcen etwas aufbauen. Wir haben damals das Kapital benötigt, weil wir halt einen Markt geschaffen haben und eine Kategorie geschaffen haben, die es halt vorher nicht gab. Und das war eben kapitalintensiv, um das voranzutreiben. Ich glaube, klassische Beispiele, ne? Wir könnten jetzt quasi sagen Salesforce, ne? Die auch eben die Kategorie CRM geprägt hat und dann eben sich einen Pipedrive und einen HubSpot dahinter gehängt haben in den Windschatten. Das heißt, das ist dann eben anders nochmal möglich, das eben dann ohne Kapital zu machen, um wahrscheinlich auch meine Bootstrap-Frage von dir schon mal vorzugreifen. Aber das ist der Grund, warum wir das halt benötigt haben und was eben auch sehr erfolgreich war. Wie du sagst, wir waren in aller Munde, das heißt, ich glaube, wir hatten in meiner Anfangszeit, ich hatte 4 Wochen nichts anderes zu tun, als von 9 bis 20 Uhr abends im 45-Minuten-Takt Demos abzuhalten, weil einfach der Demand, der war unfassbar groß, also unfassbar. Also ist unvorstellbar, war unheimlich anstrengend und kräftezehrend, aber es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, weil natürlich du auf einem Thema warst, was jeder wollte, wirklich jeder.
Es war schon irgendwie so ein bisschen so dieses, also alle haben diese, ja genau, ja. Goldgräberstimmung, also von alle wollten das irgendwie machen, ich will wissen, wie es funktioniert und war natürlich schon ein kranker Moment, damit dabei zu sein.
Ja.
Aber ihr habt ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwie zu jedem Stand, also die größten Stände sozusagen auf den Messen irgendwie dann immer mit dabei gehabt. Hätte es sonst sozusagen nicht funktioniert, wenn ihr nicht so viel Geld, sage ich mal, rausgehauen habt, um den Markt auch zu educaten, um das Produkt dann in dem Moment nach vorne zu bringen, weil ihr habt es am Ende schon geschafft, da einen Hype zumindest zu dem Zeitpunkt für das Thema zu kreieren. Ich glaube, der ist dann zwischendurch wieder ein bisschen abgeflacht und wieder stärker geworden jetzt, aber wäre das sozusagen ohne das ganze Ding gar nicht funktioniert, ohne das ganze Money im Hintergrund, sage ich mal?
Es wäre auf jeden Fall deutlich, deutlich schwerer geworden, ja, weil natürlich, wenn wir uns Software oder SaaS generell anschauen im Allgemeinen, dass du halt irgendwie zweimal CAC brauchst, also zweimal Customer Acquisition Cost brauchst im Verhältnis zu deinem ACV, dann ist das einfach sehr, sehr kapitalintensiv, ne? Vor allem, weil sich eben natürlich so Payback Periods erst nach 12 bis 15 Monate einstellen und gerade wenn du dann auf größere Kunden zugehst, ne, die Sales-Zyklen nochmal deutlich länger sind. Ne? Das heißt, wir reden ja über Monate, teilweise halt über Jahre, bis du halt so einen wirklich großen Kunden dann halt geclosed hast. Deswegen, das war schon ein notwendiger Baustein. Und am Ende, worauf haben wir immer sehr viel Wert gelegt, ist eben auch das Branding und die Wahrnehmung. Das heißt, wir wollten nicht irgendwie eine Marke sein mit dann irgendwie so einem kleinen Tisch da auf einer Messe, sondern wir wollten eben auch entsprechend auftreten und eine Wahrnehmung schaffen, dass wir eben auch ja einfach das Branding so haben, wie wir uns das vorstellen. Ja? Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass wenn man heute über WhatsApp-Marketing spricht, dann denkt man sicherlich an Charles als erstes und man hat halt auch so ein gewisses Bild, ne, von der Wertigkeit, was die Bildsprache betrifft, was halt das Branding betrifft. Und ja, ich glaube, jedes Unternehmen kennt das, wenn man das aufbauen möchte. Das kostet halt im Allgemeinen ein bisschen Geld, aber das war uns eben auch sehr viel wert, weil wir davon heute zum Beispiel extrem oder immer noch extrem profitieren, auch auf den ganzen SEO-Aktivitäten.
Der Markt ist ja so ein bisschen, also der Markt ist ja durch euch so ein bisschen auch mitbedingt worden. Das heißt, sozusagen, würdest du grundsätzlich sagen, dass diese Entwicklung, dass Conversational WhatsApp Commerce so geworden wäre, wenn ihr das nicht so gemacht hättet? Also würdest du sagen, der Markt wäre einfach dann auch irgendwie nochmal durch, wie Marvin es gesagt hätte, weil er more uneducated wäre, einfach kleiner?
Also ist natürlich ein bisschen Glaskugel, ne? Also ja. Wär jemand anders da reingegangen mit Money etc.? Das ist also, wenn das nicht passiert wäre, dann glaube ich zumindest nicht daran, dass das halt, ja. Oder dass wir jetzt da wären, wo wir heute sind. Und sicherlich, wie gesagt, gibt es extrem viele Profiteure, die einfach im Windschatten sind. Ja, ich glaube nicht, dass das halt in dem Ausmaß passiert wäre.
Nee, also ich hätte jetzt eigentlich eher in die Richtung gefragt, weil weißt du, wie das sozusagen außerhalb der EU ist? Also sozusagen, wie ist so WhatsApp-Marketing beispielsweise in Amerika, ist es da schon irgendwie deutlich größer oder weißt du das zufällig? Weil das würde mich irgendwie so grundsätzlich interessieren. Sind wir in Deutschland damit irgendwie, weil wir die WhatsApp Nation Number One sind, so gefühlt? Jeder benutzt WhatsApp. Ich weiß irgendwie, die meine Buddies in den USA, die sind gute alte iMessage-Texter und sowas. Da ist WhatsApp dann gar nicht so groß. Ja. Ist das irgendwie sozusagen ein europäisches Phänomen oder ist das irgendwie im weltweiten Scope auch relevant?
Ja, ist, also vielleicht erstmal, also wo ist WhatsApp am relevantesten? Ja, ist sicherlich Brasilien und Indien, ja? Ja. Also da sind die Kernmärkte auch für WhatsApp allgemein, ne? Wobei WhatsApp natürlich jetzt auch einen sehr, sehr starken Fokus auf die EMEA-Region hat, weil es einfach sehr stark wachsend ist. Aber um auf die USA zurückzukommen, wie du schon richtig sagst, ne, ist ein iMessage-Markt. Wobei wir natürlich auch Tendenzen bei WhatsApp sehen, ne? Jetzt glaube ich im letzten Jahr, also 24, gab es halt einen 9%igen Year-over-Year-Wachstum, was die Usage betrifft. Das heißt, das bewegt sich langsam, aber ist jetzt noch nicht so relevant, wie wenn wir auf den europäischen Markt schauen oder eben, ne, wie angesprochen, auf den lateinamerikanischen Markt oder eben auf Indien schauen. Dort ist es halt quasi ganz normal, dass du dein Taxi bestellst, dass du deine Banking-Aktivitäten darüber machst und so weiter. Das heißt, da sind auch nochmal die Möglichkeiten in WhatsApp, ne, dass du auch direkt in WhatsApp bezahlen kannst. Deutlich, deutlich höher.
Das ist dann so, wie man sich das schon von WeChat oder sowas
exakt
in Asien vorstellt.
Exakt, ja. Genau. Ja, also crazy. Da ist schon so ein bisschen mehr der Super-Messenger, wie du sagst, à la WeChat.
Heute würde ich ja auch sagen, früher war das ja eher, sag ich mal, oder du hattest es eben mir sozusagen educated, deswegen will ich jetzt gar nicht die Lorbeeren dafür sozusagen auf meine Seite holen, aber früher war es wohl vom Gefühl her auch eher sehr transaktional, also irgendwie von wegen so, okay, ich will jetzt sozusagen mit Message X eigentlich nur Handlung Y bei potenziellen Kunden mit hier, nimm Rabattcode und kauf bitte was, irgendwie erzielen. Und jetzt wird es ja auch immer mehr von wegen so mehr interagieren, mehr ganzheitlich sozusagen in verschiedenste Use Cases auch reingehen.
Genau, also wir haben vor allem weiterhin, also es gab ja mal die Zeit, Ende 2020, wo der WhatsApp-Newsletter verboten war. Ja, ich muss das in Anführungsstrichen setzen, weil der war nie verboten. Der war halt nur, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ne? Damals gab es ja diese ganzen Broadcast-Hacks, ne? Wo dann Unternehmen quasi, also zum Beispiel hier, also vor allem so Sneaker-Brands, ne? Ihre ganzen Drops da gelauncht haben und diese Newsletter versendet haben. Und WhatsApp hat dann irgendwann gesagt, hey, passt auf, liebe Unternehmen, ihr müsst auf die API ziehen und auf der API, da gibt es gewisse Regeln. Ja, an die ihr euch halten müsst, ne? Was quasi so ein 24-Stunden-Fenster ist, was quasi auch Kosten betrifft und so weiter. Aber Werbung wollen wir hier nicht. Ja, das heißt, ne, das Thema, wie gesagt, in Anführungsstrichen, der WhatsApp-Newsletter war verboten. Warum in Anführungsstrichen? Weil der war nie ganz verboten, der war nur deutlich spezifischer, als es heute ist. Das heißt, ich musste eben einen spezifischen Anlass haben, wie zum Beispiel, hey Moritz, du wolltest ja von uns benachrichtigt werden, wenn die neue Kollektion da ist, hier ist die neue Kollektion, ja. Und auf dieses Pferd haben wir zum Beispiel in 21 sehr stark gesetzt, dass sich das halt weiter durchsetzen wird und was dann auch aufgegangen ist, weil Mitte 21 wurden dann eben diese Promotional-Sachen immer mehr und mehr zugelassen und so hat sich das eben entwickelt. Und wie du schon richtig sagst, die Evolution des Ganzen war halt erstmal sehr One-Way getrieben. Das heißt, Unternehmen haben, ne, zu Beginn halt nur WhatsApp-Newsletter versendet. Aber immer oder aus der Perspektive heraus, ich möchte keine Konversation zulassen. Ja? Also bitte mach alles, aber schreib mir nicht zurück. Und wenn du mir zurückschreibst, dann bitte melde dich an kundenservice@wasauchimmer.de. Und das hat sich halt verändert. Ne? Das heißt, der nächste Schritt in der Evolution war halt, dass wir mehr in Marketing Automation gegangen sind. Ne? Das heißt, in der Anbindung des Tech-Stacks, sodass wir dann halt Event-Based Sachen ausspielen konnten, Abandoned Card, Post-Purchase und so weiter und so fort. Und heute ist es eher so, dass wir Konversationen zulassen wollen, weil natürlich Technologie uns diese Möglichkeiten bietet, dass wir eben sagen, durch die Konversation und durch vor allem die Automation der Konversation können wir extrem viel lernen und eben gewisse Sachen aus dem Chat eben auf den Kontakt attribuieren, um das dann eben für eine bessere Kuration nutzen zu können. Ja, und das macht das jetzt eben so wertvoll. Das heißt, es ist nicht mehr One-Way, es ist nicht mehr auch nur Automation, es ist vor allem halt conversational, ne? Und ab jetzt fängt das wirklich an, Spaß zu machen. Weil ich eben jetzt auch so einen Bereich wie Customer Service zum Beispiel ganz anders abdecken kann. Ne? Wir sehen zum Beispiel auch über die AI Agents, dass wir halt vor allem das Aufkommen im Customer Service halt deutlich, deutlich reduzieren können. Können wir nachher gerne mal ein, zwei Beispiele auch von Pulay zum Beispiel nennen, was dann halt vor allem Spaß macht. Und das ist dann eben das, wo wir auch die Zukunft von WhatsApp im Allgemeinen sehen.
Aber das heißt, das war sozusagen, wenn man einen kleinen Recap jetzt der letzten Jahre machen würde, auch so was aber so ein Meilenstein irgendwie festknüpfen würdest, dass ihr halt da sozusagen dann 2021 voll den Fokus darauf gesetzt habt, oder beschreib das gerne auch in deinen eigenen Worten, wenn du so jetzt die Entwicklung der jetzt letzten Jahre von dann deinem Start im März 21 bis jetzt 2026 sozusagen durchgehen würdest.
Ja, also ich glaube, zwei wichtige Sachen, die passiert sind. Also zum einen natürlich die Lockerung von Meta selbst, ne? Dass die Möglichkeit da ist, und dann eben in 2022 auch der Pivot von uns, dass wir uns halt wirklich nur und ausschließlich auf WhatsApp-Marketing konzentriert haben. Das heißt, zu Beginn, ich hatte ja dieses Beispiel genannt von Hey Charles, ne, wo wir die Klamotten verkauft haben. Das heißt, am Anfang haben wir uns eben unter anderem auch noch auf den Sales-Bereich konzentriert, das Unternehmen quasi Warenkörbe in WhatsApp zusammenstellen konnten und ne, darüber halt dann verkaufen können. Und das hat sich immer mehr und mehr entwickelt in Richtung, ne, dass das halt ein guter und spannender Bereich ist. Aber wir natürlich auch gesehen haben, keiner der Unternehmen möchte investieren und da jemanden hinsetzen, der halt nur das macht. Das macht Sinn, wenn ich einen hohen Warenkorb habe. Aber für, ich sag mal, den Durchschnitt im E-Commerce, ne, wenn ich über einem 80 Euro AOV spreche, dann macht das halt wenig Sinn. Ne? Und deswegen ist dann dieser Pivot, der passiert ist, war schon sicherlich ein großer Meilenstein, wo wir dann halt das Ganze noch mehr geschärft haben und dann halt voll in diese Richtung gegangen sind.
Wie kannst du denn vielleicht so ein bisschen so die Meilensteine in der Company so ein bisschen zusammenfassen? Also irgendwie, als du angefangen hast, wart ihr irgendwie zu neunt, irgendwie sehr, sehr klein, dann macht ihr kranke Fundings und geht irgendwie sehr, sehr groß raus. Wie hat sich die Company dann über die Jahre so ein bisschen entwickelt? Was waren vielleicht so ein paar Momente, an denen du festgemacht hast, scheiße, was passiert hier eigentlich, wie groß ist das gerade geworden? Oder so irgendwie so zwei, drei Momente, wo du meinst, so ey, das war irgendwie sehr, sehr besonders irgendwie zu sehen in der Growth Journey, war das dann vielleicht eine Messe oder sowas? Wäre vielleicht noch sehr, sehr spannend, so ein bisschen zu wissen, weil so SaaS-Wachstum mit zu begleiten, vor allem in so einer Schlüsselposition, ist natürlich auch immer was sehr, sehr Besonderes.
Ja. Also ich würde fast sagen, die ersten zwei Jahre, also von März 21 bis 23 war eigentlich jeder Monat, war ein Schlüsselmonat, weil es gab halt nur einen Weg und der war halt, also nicht nach oben, sondern das war halt einfach durch die Decke. Und vor allem auch so diese Zeit, wo wir dann die Series A geraced haben, bis dahin und wir quasi jeden Monat über Monat quasi den Vormonat wieder geschlagen haben. Das waren unglaubliche Momente auch mit dem Team und unglaubliche Momente dann natürlich auch mit der Company selbst, ne, weil wir dann diese Erfolge natürlich auch insgesamt immer gut gefeiert haben. Ich da auch ein, zwei Inspirationen geben konnte beim Feiern. Das hat Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch gesehen, und das muss man natürlich auch, oder so viel gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass wir sind mittlerweile um die, hatte ich vorhin schon, glaube ich gesagt, etwas mehr als 50 Leute, dass wir halt auf ein anderes Wachstum ausgelegt waren oder den Markt auch anders eingeschätzt haben, als es am Ende des Tages passiert ist. Das heißt, wir sehen auch, dass WhatsApp-Marketing nicht bei jedem Unternehmen das Nummer-1-Thema ist. Ja, also wir sind extrem zufrieden, was unser Wachstum betrifft, weiterhin sehr, sehr, sehr stetig. Aber eben, wir haben uns auch extrem stark auf Effizienz getrimmt und sind eben auch happy, mittlerweile eben profitabel sein zu können, um da halt nicht mehr auf irgendwelche Sachen oder externe Faktoren angewiesen zu sein, um da weiter in unseren Weg zu gehen. Ne? Also auch das ist ein Learning und ein Meilenstein, wo wir eben die Firma ausgerichtet haben.
Aber gibt es nur so ein, zwei lustige so Geschichten aus der Firma Charles, die man mal droppen kann? Bist ja auch ein lustiges, nicht ganz verschlafener, sag ich mal. Hast du irgendwie so ein, zwei Geschichten, so, die irgendwie so lustig passiert sind oder so?
Ich glaube, das sind alles interne Sachen. Die sind zu lustig. Okay. Nein, also wir hatten...
Aber es ist doch wahrscheinlich irgendwie geil, das erste Mal so einen riesen fetten Stand zu sehen bei der Messe und sich zu denken so, Alter, geil.
Natürlich. Also wie gesagt, allein halt die ersten, also wie gesagt, die ersten zwei Jahre, also da gab es halt immer, und Gott sei Dank gab es auch super, super viele talentierte Menschen, die uns dann eben auf dieser Reise auch begleitet haben, in unterschiedlichen Positionen, die es am Ende des Tages auch ausgemacht haben. Und wir auch, ich meine, waren damals irgendwie jeden Monat mit dem Team gemeinsam essen und haben da Abende verbracht, die bis in die Nacht hineingingen, die einfach sehr, sehr legendär waren jetzt im Rückblick. Und ja, das einfach halt Spaß gemacht hat. Ne?
Verstehe.
Aber klar, wenn du natürlich das erste Mal auf einer Messe bist, ich weiß noch, die erste Messe 2021, wo wir auf der OMR waren, da war es irgendwie 8 Tage vor der OMR, also bevor die OMR losging. Und dann war so, ja, wollen wir eigentlich einen OMR-Stand machen? Ja, lassen wir machen. Und dann hatten wir in der Halle, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in Halle 4 war das damals.
Welches Jahr war das?
2021. Und da gab's in Halle 4 waren das so diese.
Da hat Moritz nicht auf die OMR geschafft wegen mir.
Da war ich noch im Maschinenbau. Da stand ich noch an der Dreh- und Fräsmaschine.
Naja, wir auch, aber anders. Und da hatten wir auf jeden Fall noch diesen, ich nenne das immer so diese Kaninchenstelle. Ja. Ne, wo du so einen Stand neben dem anderen hast und haben dann halt binnen 8 Tagen irgendwie so einen Stand, so ein kleines Konzept aufgebaut und so weiter. Adi hat auf der Yellow Stage gesprochen. Das war sicherlich auch nochmal so ein Moment, ne, wo dann eben Unternehmen auf den großen Bühnen auf der OMR auf einmal über Charles gesprochen haben, wir selbst die Möglichkeit hatten auf der Yellow Stage dann über Adi nochmal die Geschichte zu erzählen und das halt zu promoten. Und auch da wieder, ne, der Demand war halt einfach unfassbar hoch. Wie viele Leads wir einfach über diese Messe generiert haben mit unserem kleinen Stand und dann in 2022 das erste Mal ein wirklich also solides und souveränes Auftreten hatten, dann mit einem wirklich geilen Stand, ne? Was wir jetzt natürlich auch mal weiter so fortführen.
Schön, gefällt mir sehr gut.
Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren. Bevor wir vielleicht so ein bisschen einfach noch die, keine Ahnung, gibt ja so ein paar Gegebenheiten und sonst irgendwas. Es gibt noch viel, über das man sprechen kann, aber grundsätzlich können wir vielleicht noch so ein bisschen kurz zum Produkt zurückkehren, weil ich glaube, das ist irgendwie auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Was macht das Produkt bei euch irgendwie so besonders oder was kann es irgendwie liefern? Weil ich glaube, man versteht es vielleicht nicht so ganz, wenn man halt irgendwie einfach nur auf so, ja, wir machen WhatsApp-Commerce, dann versteht jetzt vielleicht auch auf Brand-Owner-Basis jetzt nicht jeder direkt, okay, was sind eigentlich so ein bisschen so die Benefits oder was geht da eigentlich genau ab? Kannst du das irgendwie so ein bisschen greifbar machen? Jetzt vielleicht nicht so in Physik-Deutsch, aber so in cool?
In cool, okay. Also
WhatsApp klappt meistens nicht, ich kann es auch anders sagen.
Ja, okay, gut. Vielen Dank. Nein, also WhatsApp Marketing, ich hatte es schon so ein bisschen in der Evolution gesagt, ne? Also wir enablen Brands, dass sie eben ihr Tech-Stack harmonisieren können mit uns, um dann entsprechend die Kanäle zu orchestrieren. Ja, das ist wahrscheinlich das Physikdeutsch, was
du genau, aber das hört sich schon mal gut an. Das heißt sozusagen, dass sozusagen auf verschiedenste Punkte im Ökosystem der Brand, sage ich jetzt einfach mal, drauf zurückgegriffen werden kann, um halt eben die Conversation zu führen.
Genau, dass ich am Ende des Tages halt nicht sage, ich spreche halt irgendwie dreimal denselben Kunden an, über die E-Mail, über die App und dergleichen, sondern eben durch das Harmonisieren des Tech-Stacks und durch eben das smarte Orchestrieren, ne, durch Anbindungen an den Shop oder eben das CRM, habe ich eben die Möglichkeit, den Kunden an den Touchpoints zu erreichen, die halt dann für ihn oder für sie relevant sind und ich so das eben entsprechend aussteuern kann. Das heißt, wir versenden eben diese Newsletter, aber eben sehr stark und wie schon vorhin kurz angesprochen, die meisten unserer Kunden setzen halt auf Automations. Ja? Und in den Automations testen wir natürlich unterschiedliche Strecken. Ne? Was funktioniert am besten? Erst die E-Mail, dann die WhatsApp. Ne? Das heißt dann auch eben die entsprechenden Strategien dahinter. Das heißt, ein Teil ist sicherlich die Software, ja, und die Capabilities innerhalb der Software, die wir ermöglichen. Aber der andere große Teil ist unser Success-Bereich. Das heißt, das ist halt nicht, dass du bei uns einen Zugang bekommst und dann viel Erfolg dabei, du machst das schon, sondern wir gehen eben vor und sagen, okay, was machen wir eigentlich in Phase 1, in Phase 2 und was folgt in Phase 3, um die Unternehmen wirklich an die Hand zu nehmen, denn so sehr wir das Thema natürlich auch educated haben, es ist ja erstmal nur auf einer sehr High-Level-Ebene, dass irgendwie WhatsApp ein relevanter Faktor ist. Wie das Ganze funktioniert, ist aber noch natürlich nicht so common und es gibt noch nicht so viele Playbooks. Und das ändern wir eben mit unserem Success-Team, dass wir halt einen Zugriff auf eine extrem große Success-Library haben, wo wir eben sagen, okay, ne, was machen wir halt wann, um wirklich auch Erfolg zu gewährleisten und zu garantieren. Und das ist eben das, was wir eben in diesem Einklang zwischen quasi Software und Success im Einklang nach vorne bringen, um dann halt diesen Erfolg zu haben. Denn um ein Beispiel zu nennen, ne, viele kommen dann eben sagen, ja, ne, möchte irgendwie Abandoned Card machen. Ja, also was ja total cool ist und der Anwendungsfall ist auch extrem lukrativ. Aber ohne Subscriber kein Abandoned Card. Das heißt, es gibt erstmal im ersten Schritt als Fundament ist quasi mein Subscriber Growth. Ohne den passiert erstmal gar nichts. Und deswegen setzen wir halt die unterschiedlichen Fundamente und geben den Unternehmen halt die Orientierung, die sie brauchen, um in den entsprechenden Schritten das Richtige zu tun, um dann eben auch den Erfolg zu haben, den sie sich wiederum versprechen.
Das heißt aber auch, ihr braucht sozusagen ein bisschen Zeit und du kannst jetzt nicht sagen, ich stelle jetzt hier WhatsApp an und das bringt mir 6 Millionen Euro Umsatz ein, sondern ihr braucht ein bisschen Zeit, um Leute da aufzubauen, selbst wenn es vielleicht schon eine bestehende gute E-Mail-Liste oder sowas gibt.
Ja, genau. Also ich muss auf jeden Fall Zeit mitbringen. Ich glaube, jeder, der was anderes sagt oder jeder, der mir was anderes erzählen würde, würde ich sofort das Gespräch abbrechen, weil das einfach sehr, sehr unseriös ist. Also jeder Kanal, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit von der Denke her, ich kann Formate testen, ne, gerade wenn ich jetzt irgendwie im Performance-Bereich bin, irgendwie mit Bild, ohne Bild, das geht sehr schnell. Ich kann aber keinen neuen Kanal testen von heute auf morgen. Ja, irgendwie zugespitztes Beispiel ist immer, wenn mein E-Commerce-Store nicht performt, dann mache ich den morgen ja auch nicht zu. Ja, sondern ich optimiere darauf, weil es eine strategische Entscheidung von mir war, dass ich im E-Commerce stattfinden möchte. Und so ist es eben bei WhatsApp auch. Das sollte eher eine strategische Entscheidung sein. Und ich muss mindestens einen Horizont mitbringen von 6 Monaten, weil der Kanal muss anlaufen, ich brauche die Subscriber, ich muss Dinge testen, wie auf meiner Audience funktionieren etc. Wie gesagt, mit extrem viel Guidance. Aber eben, wenn ich den Horizont nicht mitbringe oder wenn ich der Meinung bin, ich möchte nur mal eine Kampagne testen, dann ist das eher etwas, was man nicht tun sollte, sondern man sollte es tun, wenn man den Horizont mitbringt.
Aber kannst du mal so ein paar Beispiele geben, was quasi an, von mir aus, Effizienzeinsparungen im Kundenservice oder auch wirklich dann an Umsatz sozusagen über so ein Newsletter in WhatsApp möglich ist?
Absolut. Wenn ich jetzt ich habe vorhin einmal Pulay genannt, ja? Wenn ich jetzt irgendwie Pulay nehme, wo wir mit unseren AI-Agents gerade umgesetzt haben, dass wir die ganzen Themen quasi Service-FAQs über den Chat automatisiert handeln, dann haben wir es geschafft, quasi 90% des Aufkommens im Customer Service zu reduzieren, ja, um das eben quasi komplett zu automatisieren. Das heißt, das hat zu einer enormen Entlastung geführt auf der Seite. Und zeitgleich haben wir wieder Opt-ins gesammelt, die wir dann wiederum monetarisieren konnten auf der Marketingseite. Ja? Und das sind natürlich dann eben extrem spannende Synergien, die wir geschaffen haben. Anderes Beispiel, was ich nennen kann, ist irgendwie Business Benefits, ja? wo wir mittlerweile schon quasi 10 Millionen Euro Umsatz generiert haben über WhatsApp. Ja? Oder, ne? Und das sind dann eben auch so, weil du vorhin angesprochen hast, Meilensteine auf der Kundenseite, die uns natürlich mit extrem viel Stolz erfüllen, dass, ne, der erste Kunde, der 1 Million Euro Umsatz in WhatsApp gemacht hat, ne, was damals Nox war, der erste Kunde, der mal 100.000 Kampagnen, also 100.000 Nachrichten versendet hat, was mittlerweile irgendwie so Standard bei uns ist, weil wir auch eine extrem hohe Geschwindigkeit in der Aussendung haben, und eben, ne, dann auf so einer Kampagne irgendwie selbst, ne, wenn wir irgendwie schauen, dass wir Unternehmen haben, die einfach mit einer Kampagne 250 bis 500.000 teilweise halt sogar 7-stellig an Umsatz machen mit einem WhatsApp-Newsletter. Ja? Und das sind natürlich dann so Meilensteine, wo du denkst, okay, das ist schon geil. Und das ist eben dann auch der Grund, warum ich weiter antrete, zu sagen, okay, ne, das müssen wir weiter nach vorne bringen, um das halt weiter zu treiben. Weil ich überzeugt davon bin, dass noch viel mehr Unternehmen genau davon profitieren können, von diesen Tricks und Taktiken, wenn sie halt mutig sind.
Okay, ja, spannend. Sollen wir mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir im Podcast gerade stellen? Wenn zu meiner Linken hier genickt wird, würde ich sagen, ist das ein Ja. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn du dir eine Person aussuchen kannst, sag mal, die ist jetzt nach dem Podcast, wartet die draußen auf dich, dann kannst du mal ein, zwei Fragen stellen. Wer wäre das?
Wehe, du sagst jetzt meinen Namen nicht.
Hä, hey, dann ist ja klar. Nein, mit wem würde ich gerne ein Bierchen trinken gehen? Ich fände Sam Altman ganz spannend. Ja, also wenn der draußen warten würde, dann, ich glaube, hier irgendwie um die Ecke, ein schönes Reisdorf, ein schönes Kölsch, ja, einen kleinen Kranz.
Oder mal in die Puschtaute eine Gulaschsuppe dann.
Oder eine Gulaschsuppe, ja, auch gut.
Die Bewertung lesen, ja, aber finde ich einen guten Punkt. Also ich finde, er ist ein sehr besonderer Fauna, weil er nicht so screamy ist, schreit nicht so laut, sondern ist sehr... wirkt eher sehr bedacht und ruhig und hat irgendwie ganz, ganz klaren Fahrplan. Ja. Was findest du an ihm so besonders genau? Oder was würdest du ihn irgendwie vielleicht auch fragen?
Ja, ich finde generell so seine Perspektiven oder auch die Vision, die er hat, einfach extrem spannend. Und ich meine, mit OpenAI irgendwie einfach eine brutal wertvolle Company geschaffen. Von daher wären das sicherlich so Themen, ne, wie er so die weitere Entwicklung sieht, wo das Ganze hingeht. Natürlich vielleicht auch in dem Ansatz von quasi conversational, ne, das wären sicherlich so Sachen, die spannend wären. Und dann, na gut, was halt so nach einem Kranz dann passiert, ne? Das kann ich jetzt nicht beantworten.
Also ich meine, auch keine Ahnung, wenn man sich überlegt, also ich bin da jetzt selber noch nicht so ganz von überzeugt, dass ich wirklich glaube, dass alles sich so in dieses Agentic Shopping und sowas hinentwickeln wird, aber wenn, sag ich mal, Agentic wirklich so das nächste große Ding sein sollte und in 5 bis 6 Jahren ist das sozusagen das, wie gekauft wird, das ist ja auch was, was über WhatsApp abbildbar ist oder beziehungsweise wo WhatsApp ja auch eine große Rolle spielen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise meinem WhatsApp Agent einfach eine Memo mache und sage, ey, ich brauche eine neue schwarze Hose, bla bla, soll so und so aussehen und der geht los und macht's, könnte das ja für euch auch partizipierend sein.
Also ohne jetzt zu spoilern, aber an genau das arbeiten wir gerade. Ne? Also genau das setzen wir um, wenn wir halt für Bräuninger als beispielsweise gerade den quasi Personal AI Agent und Shopping Assistant bauen. Ja, um eben genau diese End-to-End-Experience abbilden zu können, dass ich eben occasion-based mit Lieblingsfarben und so weiter mich zu meinem perfekten Artikel allokieren kann, um den dann eben zu kaufen.
Ich will eigentlich vielleicht
aber weil genauso sehen wir eben dann eben diese Zukunft in diesem Conversational-Bereich, dass das irgendwie der eine Fall ist. Aber auch stell dir einen anderen Fall vor, dass du halt bei einem Restaurant sagst, ey, pass auf, du hast halt keine Lust mehr, irgendwo hinzugehen und nach einem Tisch zu suchen, nach einer Uhrzeit zu suchen, sondern du schreibst im Restaurant einfach auf WhatsApp und sagst, hey, pass auf, buch mir mal um 17 Uhr das Ding. Ja? Und wir schicken den Agent los und der macht das auf der Website und gibt dir quasi nur die Order Confirmation oder die Booking Confirmation. Das ist halt Sachen an, ne, also über die wir nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern eben dort eben auch schon Kunden haben, um halt an der Lösung zu oder die Lösung zu initiieren.
Ist, glaube ich, spielst du eine schöne eine Flanke rüber, die ich versuche mal aufzufangen. Also, wenn man sich so den Markt so ein bisschen anguckt, dann ist da ja irgendwie viel Bewegung drin. Es wird sehr viel geschrien, es wird gerne auch mal so ein bisschen laut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr das Produkt weiterentwickelt. Für mich als Außenstehender ist immer so ein bisschen so die Frage, okay, WhatsApp Commerce, das ist irgendwie für mich jetzt gerade als Endkonsument, ich stehe dem Phänomen einfach gegenüber. Aber ich bin da ja gar nicht tief drin verwurzelt. Wenn man sich so ein bisschen so den Markt anguckt, gibt es jetzt ja auch nicht so ganz so viele Player, aber ist die Differenzierung dann zwischen den einzelnen Marktteilnehmern eher sozusagen übers Produkt, also dass ihr beispielsweise sagt, ey okay, und wir gehen jetzt beispielsweise nochmal den nächsten Step in dem nächsten Megatrend mehr sozusagen in Agentic mit reinzukommen und da sozusagen sich dann irgendwie stärker zu positionieren, oder geht der Fokus deiner Meinung nach in der Positionierung an einem Markt eher sozusagen über den Kunden, den man sozusagen fokussieren möchte?
Ja, ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, generell, wo die einzelnen Wettbewerber hingehen. Also erstmal gebe ich dir recht, wir hatten es vorhin schon, in den Windschatten legen sich natürlich viele von uns, was auch total fein ist. Aber ich sag mal, wir haben gern Sonne, von daher versuchen wir weiterhin irgendwie vorne vorweg zu segeln. Wir können eben nur für uns eben den Markt, oder wir schätzen für uns eben den Markt so ein, dass wir eben sehr stark auf das Thema Agentic gehen, dass wir eben auch diversifizieren, was quasi die Messenger-Kanäle betrifft. Wir haben jetzt quasi mit Volkswagen den ersten RCS, also mit Volkswagen und mit Google den ersten RCS-Case gebaut, wo wir eben in dem Messenger selbst ein Auto konfigurieren können.
Kannst du noch kurz erklären, was RCS ist? Also du hast es uns eben im Vorgespräch schon erklärt, deswegen.
Ja, genau, also Rich Communication Services. Das heißt, um es vielleicht ganz, ganz platt zu sagen, um jetzt nicht zu sehr in Physik zu enden, also quasi die SMS 2.0, ja, also mit deutlich mehr oder deutlich reichhaltiger. Das heißt, ich habe auch Bilder in dieser Message drin, ich habe Karussells, ich habe Buttons mit dabei. Das heißt, der wird einfach, vielleicht der eine oder andere Kunde von O2 oder wem auch immer, ne, bekommt vielleicht auch mal so ein paar Werbesachen zugesendet, die dann eben ja nicht mehr nur textbasiert sind, wie wir das halt von der klassischen SMS kennen, sondern was halt einfach reichhaltiger ist. Ja? Und da sehen wir eben auch einen großen Markt, weil wir natürlich nicht verkennen dürfen auf der Meta-Seite. Ich meine, viele Unternehmen haben das immer im Hinterkopf. Ne? Ah ja, das ist ja der Herr Zuckerberg, der das nicht aus wohltätigen Zwecken macht, sondern die möchten ja auch immer noch einen kleinen Schnaps haben. Und das ist eben eine weitere Möglichkeit, auch so Kanäle zu diversifizieren oder aber Message-Types zu diversifizieren. Ja, heißt, ich kann vielleicht weiterhin Marketingaktivitäten über den Kanal WhatsApp treiben. Ich kann aber vielleicht das ganze Thema Utilities, die erstmal nicht ganz so werthaltig sind, kann ich vielleicht über einen RCS machen. Das sind dann eben Strategien, die wir ausarbeiten, wie wir was wo positionieren können und ausspielen können. Ja.
Finde ich einen guten Ansatz. Grundsätzlich würde ich mich einfach deine persönliche Meinung zu interessieren. Du bist auch ein sehr, sehr direkter Mensch. Und irgendwie, wenn man irgendwie, glaube ich, sich den Markt irgendwie anguckt, dann gibt es irgendwie Leute, die irgendwie mehr schreien oder weniger schreien. Es gibt Leute, die sind vielleicht ein bisschen bedachter und irgendwie ein bisschen zurückhaltender. Wie würdest du den Markt denn vielleicht selber irgendwie so ein bisschen beschreiben? Ist das was, was du dir anguckst? Welchen Marktmitbewerber gibt es da irgendwie, für den du dich interessierst? Du hast es eben jetzt schon, glaube ich, ganz gut eingeordnet, dass ihr so ein bisschen so die Vorreiterstellung technologisch halt sozusagen liefert und sozusagen sich da eher so ein bisschen mit dran gehangen wird. Ja, wie ist dein Verhältnis so zum Markt? Findest du es cool, was da irgendwie so passiert? Ist es irgendwie eher was, wo du denkst, das ist irgendwie ein bisschen mehr nervig? Vielleicht kannst du deine Meinung dazu so ein bisschen geben.
Gerne. Vielleicht nur noch mal eine Sache zu der vorherigen Frage, was neben den Technologien und der Diversifizierung passiert, ist natürlich auch so das ganze Thema Security, ja, was einen extrem großen Aspekt und großes Feld bei uns einnimmt, dass wir da natürlich extrem stark auch investieren. Das heißt, wir wollen eben nicht, dass irgendwelche Bilder oder Nachrichten irgendwo frei verfügbar sind, sondern wollen das eben bei uns belassen. Vor allem eben natürlich ganz, ganz wichtig in dem Enterprise-Bereich, dass eben Security ein wesentlicher Baustein ist, der erfüllt sein muss. Ne? Deswegen, also das vielleicht nur noch mal ergänzend zu der vorherigen Frage. Und das andere ist natürlich, also man guckt sich jeden Marktbegleiter an. Ne? Also wo liegen eben, also worauf konzentrieren sich eben andere Kollegen aus Berlin, worauf konzentrieren sich Kollegen aus Wien? Und du hast schon gesagt, es gibt natürlich Marktbegleiter in unterschiedlichen Lautstärken. Wir für unsere Meinung bevorzugen eher den Gentleman's Weg, also wir sind da weniger, dass wir uns auf irgendwelche Sachen einlassen oder da irgendwie groß in Diskussionen gehen. Wir sind irgendwie der Überzeugung, dass man irgendwie gute Gentleman-Agreements treffen kann, an die man sich im Idealfall auch halten sollte. Und ansonsten haben wir mit keinem ein Problem. Wenn du aus den Kollegen aus Wien ansprichst, mit dem ich mich sehr gut verstehe, da gibt's nichts.
Nee, finde ich gut. Grundsätzlich finde ich das einfach so ein spannendes Thema, weil das wirkt immer so von außen so ein bisschen wie, okay, die waren zuerst da und die haben jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen aufgeholt und irgendwie, keine Ahnung, es ist ja irgendwie auch einfach, wenn man es faktisch einmal sagen, es ist ja auch spannend so ein bisschen zu verfolgen. Also zu sagen, wenn man selber nicht in der Materie drin ist, ist es natürlich wie interessant von außen zu sehen. Grundsätzlich habt ihr einen ganz anderen Weg gefahren. Ich habe jetzt schon viel aus diesem Gespräch mitgenommen, dass ihr eben viel Kapital eben auch einfach gebraucht habt, um diesen technologischen Fortschritt zu machen. Und das hatte ich vor diesem Gespräch wirklich nicht so ganz auf dem Schirm, dass es ja absolut valide ist, das so zu machen, weil ich meine, sonst wäre vielleicht keine Security da, sonst wäre das Produkt irgendwie vielleicht einfach scheiße und wahrscheinlich würde es den einen oder anderen auch nicht geben, wenn ihr diesen Weg nicht gegangen wärt. Wie stehst du denn selber vielleicht sozusagen zu diesem ganzen Thema Bootstrap versus Finanzierung? Das ist ja immer so ein bisschen Buzzword-Bingo, was da irgendwie so ein bisschen von links nach rechts geworfen wird. Ist das einfach was, wo du sagst, ey, das wäre ohne uns so alles nicht möglich gewesen und deswegen auch der richtige Schritt? Oder wie ordnest du so ein bisschen das ganze Thema und dann vielleicht auch das Kapital bei euch so ein bisschen ein?
Also ich glaube erstmal, wir sollten glaube ich ein bisschen mehr anfangen, stolz auf uns selbst zu sein, was wir aus Europa schaffen. Ja, am Ende sehen wir doch vor allem, wenn wir in die USA schauen, dort wo viel Kapital ist, dort passiert viel Innovation und entstehen extrem wertvolle Unternehmen. Ja, das haben wir in Europa halt nicht so stark. Deswegen sollten wir doch eher versuchen, dass die Unternehmen, die wir hieraus irgendwie erfolgreich aufbauen und völlig egal ob VC-funded oder bootstrapped, dass wir einfach mehr stolz darauf sind, dass das passiert und über welche Art und Weise. Am Ende muss ich sagen, I don't care. Ja? Also ich finde es beeindruckend, wenn man das bootstrapped schafft. Nochmal, ich bin nicht der Überzeugung, dass man das schafft von Tag 0 an, ohne einen Windschatten zu haben. Aber wenn ich dann eben diese Möglichkeit habe und sich quasi beide Sachen quasi bedingen und auch einander befruchten, dann ist das doch super. Ja? Und wie gesagt, da sollten wir, glaube ich, eher mit mehr Stolz in Europa drauf schauen, als halt das Versuchen auszuspielen. Nochmal, ich weiß, dass diese Narrative oft auf LinkedIn gebildet werden.
Weil sie ja gut funktionieren.
Sie funktionieren natürlich auch. Genau. Aber wie gesagt, das ist irgendwie meine Two Cents dazu, dass ich da oder dass wir da auch generell einfach sehr entspannt sind und da eher darauf schauen, okay, wie können wir als deutsches Unternehmen, wie können wir eher unsere Marktgegebenheiten und quasi unsere Vorherrschaft halt weiter ausbauen und wie können wir die halt weiter größer machen, als halt uns irgendwie zu sehr damit beschäftigen mit dem Blick in den Rückspiegel. Das bringt uns halt nicht weiter. Ne? Das heißt, wir konzentrieren uns eher auf das Thema Security, weitere Product Adoption, weitere Product Expansion und dergleichen. Ne? Das sind Themen, mit denen wir uns halt intensiv beschäftigen, als halt mit LinkedIn-Posts oder dergleichen.
Das heißt aber sozusagen auch übertragen, sowas wie Security ist schon ultra wichtig in dem Bereich.
Absolut.
Und da würdest du schon sagen, dass der ein oder andere, der da irgendwie mit reingeht, vielleicht nicht die beste Sicherheitsarchitektur hat, beispielsweise im Vergleich zu euch.
Lücken sind sicherlich da, ja.
Ja, okay, spannend. Cool. Wie ist denn vielleicht so ein bisschen so der Ausblick für Charles? Was sind so vielleicht so die nächsten Meilensteine, die kommen? Du hast jetzt schon gesagt, also ich würde danach noch gerne so ein bisschen über dich als Person sprechen, weil das wäre mir auch noch sehr, sehr lieb, dass wir das reinbekommen. Aber wie ist so der Ausblick für Charles an sich? Du hast jetzt eben die Einblicke gegeben, es geht mehr und mehr auch Richtung Agentic. Das heißt, da geht ihr viel rein. Ihr fokussiert euch klar irgendwie auf einen anderen vielleicht ICP-Kunden. Du führst, glaube ich, sehr, sehr spannende Gespräche, wo, glaube ich, auch viel passiert. Was würdest du selber sagen, wo geht es in den nächsten 2-3 Jahren hin?
Also auf jeden Fall, also zum einen natürlich spannend, was bei Meta generell passiert. Ne? Das heißt, Meta hat ja auch immer mehr und mehr, also bei Meta ist ja auch immer mehr und mehr Druck auf dem Kessel, was das Thema Business Messaging betrifft. Ne? Das heißt, da sind wir auch sehr, sehr nah und eng dran. Also Meta führt quasi gerade gefühlt wöchentlich Roadshows in ganz Europa durch, um das Thema eben weiter voranzutreiben. Ne? Wie gesagt, da sind wir sehr, sehr eng dran, um diese Sachen auch mit zu begleiten. Und eben auch unsere Expertise, unsere Perspektiven dort mit reinzubringen. Also das ist sicherlich ein großer Baustein. Dann, was ich vorhin angesprochen habe, die Diversifizierung der Kanäle ist eine Sache. Ne? Das heißt, das Thema ACS wird sicherlich nochmal eine spannende Dimension sein, die wir weiterentwickeln werden. Agentic Commerce, was du angesprochen hast. Ne? Also wo geht quasi von WhatsApp-Marketing, was ist so das nächste große Ding dann in WhatsApp-Marketing selbst, ne? Wie gesagt, wir sehen halt, Conversational wird ein großer Block werden und ja, das sind eben Entwicklungen, die wir vorantreiben und ja, die ich vor allem sehe, auf die wir uns jetzt konzentrieren.
Aber ihr werdet jetzt nicht hingehen und auf einmal nochmal Telegram-Marketing mit anbieten oder so?
Nein, also ich sage immer, also auch, ne, wenn die Frage kommt, die ich öfter mal gestellt bekomme, auch bei LinkedIn, dann, ne, ja, macht ihr das auch bei Signal oder bei Telegram oder dergleichen. Am Ende wollen wir den Kanal abdecken, wo die Kunden sind. Ja? Und das ist nun mal heute einfach mehrheitlich WhatsApp. Ne? Und wenn ich mir halt anschaue, dass bei Telegram oder bei Signal, ne, dass es irgendwie eine Nutzerschaft gibt, die in total so groß ist wie die Kohorte in WhatsApp, jetzt auf Deutschland gesehen, 69+, dann ist einfach die Frage, wo möchtest du hin, lieber Kunde, mit dieser Frage? Ja, dass es vielleicht einige Bubble-Bewegungen gibt, ne, die dann dahin gehen und deswegen diese Frage kommt, fair. Aber an sich, ja, für uns jetzt quasi kein Ding, wo wir sagen, da müssen wir morgen was entwickeln.
Ja, sehr cool. Lass uns gerne mal auch noch so ein bisschen über dich kurz als Menschen sprechen, weil das war jetzt alles irgendwie sehr Charles und WhatsApp bezogen, aber ich glaube, du hast irgendwie auch sehr, sehr viele Stationen hinter dir, von denen man wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen viel lernen kann. Ich habe es im Teaser für die Folge schon so ein bisschen gesagt, dass ich salestechnisch sehr, sehr viel von dir halte. Wie siehst du Vertrieb? Wie machst du Vertrieb? Was macht für dich vielleicht auch eben einfach guten Vertrieb aus? Vielleicht kannst du so ein bisschen so deine Hidden Tipps und Playbooks für wirklich guten Vertrieb mit den Leuten teilen, weil ich glaube, das wäre sehr interessant zu verstehen, wie ein recht erfolgreicher Vertriebler durchs Leben geht und arbeitet.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Beschreibung, schätze ich sehr. Ich bin überzeugt davon, dass du halt gewisse Habits entwickeln musst, ja, wie du wann was machst. Das heißt, diese Routinen entwickeln ist halt was extrem wichtig ist. Und da gibt es dann quasi auch keine Ausnahme, ne, jetzt ist hier was dazwischen gekommen oder so, sondern halt, das sind einfach nicht verhandelbare Sachen in deinem Kalender, wann du was machst. Das ist irgendwie das eine. Und deswegen ist natürlich im eigentlich nächsten Atemzug die Disziplin das, was das halt zusammenhält, ja. Und wenn ich eben schaffe, die entsprechend richtigen Routinen zu entwickeln, gepaart mit der Disziplin, dann ist ein Erfolg sehr wahrscheinlich, ja. Sicherlich kommt jetzt noch Handwerk mit dazu, ne? Also welche Skripte, welche Texte, die Art und Weise und so weiter. Aber das sind erstmal Grundvoraussetzungen und Grundlagen, die ich auch jedem gebe, der mich fragt, okay, ne, was sollte ich denn machen, ja? Weil ich kann nicht nur ein bisschen Outbound machen, ich kann nicht nur ein bisschen Sales machen, ich kann nicht nur ein bisschen was hiervon machen, sondern wann mache ich was genau, ja, und wie routiniert mache ich das Ganze, ja, also in welchen Sequenzen, die halt wirklich wiederkehrend sind.
Aber ist das nicht am Ende sozusagen, vor allen Dingen, wenn du jetzt Disziplin sozusagen da ansprichst, eine Grundlage, um alles sozusagen erfolgreich zu machen? Also ich fand das so spannend, als du ganz am Anfang des Gesprächs meintest, dass du aus dem Sport und dem Gewinnen wollen sozusagen gemeint hast, okay, für mich war dann der Vertrieb sozusagen der Weg, das sozusagen zu schaffen, weil bei mir, ich mag Vertrieb halt absolut nicht, war es das halt dann in einer anderen sozusagen Disziplin operativ halt super gut zu werden.
Ja.
Und dann, das würde ich halt bei uns auch sozusagen sagen, dass wenn du halt keine Disziplin hast und nicht dich selbst organisieren kannst, in dem Bereich halt gar nicht vorwärts kommst.
Genau, ich würde glaube ich nur sagen, also erstmal ja, aber wo sehe ich den großen Unterschied, dass wenn, also du kannst im Operativen auch mal sagen, boah, ich habe heute, weiß nicht, geht alles schwer von der Hand, mache ich vielleicht mal ein bisschen langsam, ich bin trotzdem diszipliniert und mache das, aber ich mache es vielleicht ein bisschen langsamer, ich kann auch vielleicht mal die Augen zumachen bei dem Ganzen. Wenn ich einen Kundencall habe, dann hab ich den Kundencall. Ob ich jetzt Lust habe, ob ich nicht Lust habe, ob die Schule gerade angerufen hat oder nicht, ja, du musst performen auf dem Punkt, ja. Und von daher auch diese intrinsische Motivation zu haben bei der Disziplin ist halt einfach unheimlich wichtig.
Ja,
ja, dass du einfach auf Knopfdruck sagen kannst und jetzt, ne, nicht Rekord, sondern dann Action.
Ja, aber ist das dann sozusagen auch so, dass du vieles aus dem Bauchgefühl heraus machst oder habt ihr jetzt, keine Ahnung, für so einen klassischen Call einfach irgendwie Skript XYZ, wo du sagst, das gehe ich, egal welcher Kunde sozusagen kommt, durch und hab dann auch die Disziplin, um das stumpf wieder umzusetzen?
Ich habe eher das Erste, aus dem Bauch heraus. Du brauchst in der Regel, also warum brauchen Unternehmen Playbooks und dergleichen, ja? Dass du eben versuchst, die nicht ganz so gut sind oder die mittel sind, ne, die versuchst halt auf ein anderes Level zu bringen. Die aber sehr gut sind, ohne mich jetzt selbst beschreiben zu wollen, aber die sehr gut sind, die machen Dinge intuitiv, ne? Die stellen sich darauf ein, wie ist mein Gegenüber, wer ist mein Gegenüber, was macht der, ne? Wie werte ich Mimik, Gestik ein, welche Fragen stelle ich und so weiter. Das machst du dann sehr intuitiv, ja. Und ich glaube, daran erkennst du auch dann sehr gute Vertriebler, die sich auf dein Gegenüber maximal einstellen können, dass ich eigentlich nach dem Gespräch sage, Mensch, nicht mit dem Sam Altman, sondern mit dem möchte ich eigentlich ganz gerne mal ein Bier trinken.
Ja,
ja, safe. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das beste Playbook bringt dir nichts, wenn du es nicht hinbekommst, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und das geht halt eben nur durch wirklich sehr, sehr tiefes drauf einlassen auf die Person gegenüber. Und ich glaube, am Ende des Tages kaufen die Leute wahrscheinlich irgendwie 40% wegen der Lösung und 60% wegen der Beziehung. Und das ist, glaube ich, was viele Leute dann so ein bisschen verchecken.
Menschen kaufen von Menschen, ne? Also nächsten 3 Euro. Aber genau, ich vertrete auch sehr stark die Meinung, dass das ein sehr großer Anteil ist an Vertrieb und man das halt immer nicht unterschätzen darf. Ja, sicherlich gibt es einen unterschiedlichen Bedarf bei Unternehmen, ne? Wenn sie sagen, nee, ich muss die Lösung halt kaufen, dann okay, dann war vielleicht nicht ganz so cool, aber ich brauche das halt, weil ich einfach sehe, das ist das Beste.
Ja.
Es ist nur vorteilhaft, wenn man diese Komponente mit hinzubringt. Oder diese Komponente eben auch bedienen kann.
Ja, ist ja bei uns halt auch recht ähnlich, sage ich jetzt einfach mal, die Produkte innerhalb der anderen Anbieter am Markt bei uns sind wahrscheinlich zu 80% immer gleich. Das heißt sozusagen, die entscheidenden Faktoren sind meistens nicht, bin in dem Fall dann vielleicht ein wenig ich, aber sozusagen ist es dann eher so, okay, bei dem habe ich ein gutes Gefühl, mit dem will ich lieber zusammenarbeiten, aber die Lösungen, also ob ich jetzt Projekt A, B oder C nehme mit den verschiedenen Dienstleistern, ist am Ende dann sozusagen vom Skills her sehr ähnlich, wo dann eher sozusagen die Zwischenmenschlichkeit das ist, was dann
ja
den entscheidenden Faktor macht.
Absolut.
Was ist denn so ein bisschen so dein persönlicher Ausblick? Also was willst du im Leben noch erreichen? Du hast jetzt irgendwie, also du bist ja auch noch brutal jung und keine Ahnung, du hast vieles gesehen, Country Manager, bist jetzt irgendwie Director Sales, das heißt sozusagen, du kannst jetzt auch die SaaS-Komponente, dass du das auch, glaube ich, ganz gut vertreiben kannst, auf die Fahne schreiben und Vertriebler sind ja jetzt nicht ganz ungern gesehen in Unternehmen und beziehungsweise auch, wenn man irgendwie was vielleicht neu gründet. Was treibt dich vielleicht so ein bisschen an im Leben, wo willst du noch hin? Ja, wäre vielleicht so ein bisschen auch ganz spannend zu wissen, was der Herr Schubert als Mensch vielleicht vorhat.
Ich will noch eine Sache kurz einhaken, weil ich das super spannend finde, auch wenn ich deine Frage gut formuliert finde. Wie wichtig findest du diese Fähigkeit sozusagen im Vertrieb, sich absolut gar nicht aus der Ruhe bringen zu lassen? Weil du hast gerade Moritz seine Frage sozusagen dann zugehört, ohne irgendeine Mimik sozusagen zu verziehen. Und das finde ich halt bei dir super spannend, dass du, egal in welcher Situation, gefühlt immer sehr ruhig, sehr gelassen sozusagen wirkst. Und das kennt man dann vielleicht von anderen Personen dann schon irgendwie eher, dass man denen die Stimmung sozusagen komplett aus dem Gesicht ablesen kann. Ja, deswegen da vielleicht einmal noch gerne deine Einschätzung zu.
Ja, ich glaube, oder ich halte es für sehr wichtig, weil, also auch wenn ich sicherlich ein sehr emotionaler Mensch bin, sind die Emotionen halt nicht unbedingt richtig am Platz für das, was ich gerade mache. Ja, und deswegen auch da wieder, ne, es geht um die Einordnung und um das Fühlen, wo bin ich gerade, mit wem spreche ich gerade und wie viel kann man da eben zulassen. Und sicherlich bin ich in einem Sales Call, wo ich natürlich viel educaten möchte, am Ende verkaufen möchte, bin ich natürlich anders euphorisch, um halt mein Gegenüber anzuzünden, um halt dieselbe Euphorie zu entfachen, als halt, wenn ich vielleicht Dinge erkläre. Ja, da sage ich vielleicht dann eher so, okay, ne, dann, also auch dann auch unterschiedliche Rollen einnehmen zu können, finde ich da halt extrem wichtig. Und
ja.
Und genau, und was ist für mich persönlich, also für mich persönlich ist natürlich die Journey bei Charles halt extrem wichtig. Das bedeutet, die Sachen, die ich vorhin einmal skizziert habe, was haben wir jetzt noch im Köcher und auf der Roadmap? Das sind so Sachen, die ich halt vorantreiben möchte oder wo ich mit dabei sein möchte, weil ich nach wie vor, ich hatte vorhin gesagt, ich bereue irgendwie keinen Tag, diese Entscheidung getroffen zu haben und die auch weiter in Zukunft so beizubehalten. Das ist sicherlich meins. Und ob es dann später irgendwann mal dazu kommt, was zu gründen, irgendwo als Geschäftsführer einzusteigen, bin ich offen. Aber momentan ist auf jeden Fall mein Kapitel und meine Aufgabe, die ich noch nicht als fertig sehe, bei Charles.
Und persönlich?
Persönlich gesund bleiben, fit zu bleiben und Zeit mit der Familie zu verbringen.
Cool. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss.
Lass uns doch zur zweiten Frage kommen, die wir hier im Podcast gerade noch stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Boah, was war der beste Ratschlag? Was hast du mir mal gesagt, Moritz?
Wahrscheinlich einen trinken wir noch.
Einen trinken wir noch. Denn dann wäre wahrscheinlich der beste Ratschlag, schon vorher zu gehen. Nein, ich...
Oder was würdest du vielleicht irgendwie deinem...
Meinem jüngeren Ich mitgeben?
Dem jüngeren Ich geben, der von ich klebe Nummern an Scheiben zu Zara wechselt und irgendwie bei Null wieder anfängt.
Nein, ich glaube, der wichtigste Ratschlag in dem, ich meine, entlang des Lebens, du bekommst ja viel Ratschläge, ne? Und manche Sachen siehst du aber erst später dann, ne, okay, das meinte eigentlich die Person oder das war vielleicht damit gemeint. Und das beherzigt man jetzt halt anders, ne? Ist halt sicherlich das Thema, was ich vorhin sagte, zum Vertrieb, ne, diese Diszipliniertheit, diese Routinen schaffen. Das sind Sachen, die mich jetzt rückblickend extrem oder die mich halt begleitet haben oder die mich auch viel geformt haben und die mich dann haben ableiten lassen zu dem, was ich halt heute mache. Das heißt eben diese Entwicklung der Habits und die Disziplin, um dann da dran zu bleiben, das waren sicherlich große Sachen, die für mich halt wichtig sind.
Okay, finde ich ein cooles, rundes Ding. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven die ganze Story irgendwie einfangen zu können. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. Ich weiß nicht, ob Moritz noch irgendwelche abschließenden Worte hat.
Ja, stabiler Typ. Wusste ich schon vorher. Sehr cool hier durchmanövriert. Lässt dir, glaube ich, an manchen Stellen doch nicht so einfach in die Karten blicken, wie man's denken würde. Das heißt, sozusagen machst du dann schon eine sehr, sehr gute Arbeit, glaube ich, auch einfach in dem, was du machst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, irgendwie einfach auch mal nicht nur eine Richtung im Thema WhatsApp irgendwie zu hören, sondern auch mal irgendwie eine andere Geschichte hier eben auch einzufangen, weil ist am Ende ein großer Markt. Es gehört dazu, dass auch sozusagen sich Leute arrangieren müssen, miteinander klarzukommen und eben die Wege zusammen zu gehen. Das heißt, sozusagen auch vielen Dank für deine Offenheit, da irgendwie locker drüber zu sprechen und nicht zu sagen, so, nee, will ich nichts zu sagen. Also ich finde, alles, was du gesagt hast, macht Sinn. Also ich finde es smart, über diesen technologischen Vorreiter zu gehen und irgendwie zu sagen, okay, wir entwickeln das darüber weiter und wir waren halt die Ersten darin. Ich finde euer Team sehr smart, ich finde dich sehr smart. Das heißt, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir bleiben ja auf jeden Fall im Kontakt. Ist jetzt nicht so viel, als würde der Kontakt...
Ab jetzt Moritz blockieren.
Ja, ja. Einschlafen, sage ich mal. Deswegen, ich bin sehr begeistert, wie ihr das macht. Ich bin großer Fan von dir und freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Dankeschön. Auch danke für die Einladung und am Ende Wettbewerb belebt ja das Geschäft und deshalb, ne, der Markt ist so groß, es gibt nicht nur eine Agentur, es gibt nicht nur einen WhatsApp-Anbieter, von daher finden wir unseren USP und treiben den weiter voran. Dankeschön. Ciao.
Dann schönes Wochenende an alle und bis bald. Ciao.
Ciao.
Tschö. Und zum Abschluss noch ein Dank an Chat Armin für den Support in dieser Folge. Wenn du WhatsApp als echten Marketing- und Sales-Channel meistern willst, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach mal bei chatarmin.com vorbeischauen. Viel Spaß.